RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, heute mit Shelly Kupferberg. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Die Reproduktionsmedizin bietet heute allerlei Möglichkeiten, diesen Wunsch zu erfüllen. Und wir sprechen heute über einen Aspekt dieser Reproduktionsmedizin. Anlass ist eine gerade gestartete Ausstellung in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, initiiert von Laura Perler und Kurator Mirko Winkel, die einhergeht mit etlichen Veranstaltungen und Diskussionen. Dazu Kurator Mirko Winkel.
Laura Perler und auch ich, wir kommen eben auch aus der Forschung und uns ist es total wichtig, dass auch Erkenntnisse in der Forschung eine breitere Öffentlichkeit erreichen, dass die quasi nicht nur dann in universitären Rahmen ausgewertet wird und auch angedockt an so wichtigste gesellschaftliche Debatten. In Deutschland steht es gerade zur Debatte, in der Schweiz, wo Laura Perler herkommt, eben auch. Da ist das gerade auch im Parlament. Also es geht darum, Entscheidungen zu treffen und Positionen zu finden. Und das kann diese Ausstellung bewirken, gerade an so einem Ort wie auch einer Stiftung, die sich auch mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt.
Im Fokus steht vor allem die Eizellspende, eine hierzulande noch recht umstrittene Methode. Sie ist in anderen Ländern längst gang und gäbe. Und deshalb nehmen Paare mit Kinderwunsch solche Angebote auch gerne in anderen Ländern wahr. Was diese Methode so umstritten macht, wie sie funktioniert und wie überhaupt mit der Frage nach einem Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit umgegangen werden könnte, darüber spreche ich heute in Couragiert unterwegs mit meinen Gästen. Ich begrüße dazu Laura Perler von der Universität Bern. Sie ist Sozialanthropologin, hat Gender Studies studiert und ihre Dissertation an der Uni St. Gallen über transnationale Eizellenspende und Reprogenetik in Spanien geschrieben. Und sie beschäftigt sich mit reproduktiven Geopolitiken und reproduktiven Biografien von Frauen. Sie war Initiatorin für die Ausstellung in der Heinrich-Böll-Stiftung, wo es auch Fotos und Ausschnitte aus den Interviews mit Beteiligten zu sehen gibt. Laura Perler, was macht das Thema Reproduktion und speziell Eizellspende als Sozialanthropologin für Sie so interessant?
Also ich habe mich zuerst eigentlich begonnen dafür zu interessieren, weil es natürlich total viele verwandtschaftsanthropologische Fragen aufwirft, wenn plötzlich diese biologische und soziale Verwandtschaft auseinandergeht sozusagen. Und dann fand ich, dass total viele politische, ökonomische, soziale Aspekte da reinspielen und auch so diese Ungleichheitsfragen auch wichtig sind. Und deswegen ist es ein total spannendes Feld. Und ich denke, Lebensanfang und Lebensende sind halt total spannende Momente, wo wir auch sehen können, welche Normen, welche Vorstellungen in der gesamten Gesellschaft eigentlich vorherrschend sind.
Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten haben Sie gerade genannt. Darauf werden wir sicherlich auch noch eingehen im Laufe dieser Sendung. Was haben wir uns unter reproduktiven Geopolitiken vorzustellen, die Sie ja auch beschäftigen?
Genau. Also grob gesagt möchten wir eigentlich damit auch eben Bevölkerungspolitik auch ein bisschen in den Blick nehmen und eigentlich nicht so nur diese Mikroskala anschauen, sondern auch uns fragen, welche Körper werden hier überhaupt reproduziert? Was sind die Normen dahinter? Und weil in gewissen Kontexten es ist die Reproduktion immer noch zu viel und es geht eher darum, Reproduktion sozusagen zu limitieren.
Wenn man sich die Entwicklung der Weltbevölkerung anschaut.
Genau, genau, genau. Und in anderen Orten geht es darum, dass die Bevölkerung schrumpft und dass wir dann nachhelfen müssen. Und das sind so Diskurse, die spannend sind und die wir in Verbindung bringen möchten.
Ja. Und ich begrüße des Weiteren heute am Telefon Intekte Silvia Giese-Kreuzer, Vorsitzende des Vereins FE-Netz. Das steht für Familien nach Eizellspende. Sie ist Mutter eines 7 Jahre alten Jungen, den sie über eine Eizellspende geboren hat. Seien Sie gegrüßt. Hallo.
Hallo.
Frau Giese-Kreuzer, mit Ihrem Verein haben Sie unter anderem eine Petition auf den Weg gebracht zur Legalisierung von Eizellspende in Deutschland. Mit welchen Argumenten versuchen Sie mit Ihrem Verein, die Belange kinderloser Paare in die Öffentlichkeit zu bringen?
Also unser Hauptargument ist, dass wir viele sind. Jedes Jahr gibt es zigtausend Familien, die diesen Weg im Ausland gehen müssen. Und wir möchten gerne auf uns aufmerksam machen, sagen, dass es uns gibt und unseren Kindern ein normales Aufwachsen ermöglichen, fernab von Diskriminierung aufgrund ihres Kinderwunschweges. Mhm. Wir wollen eine Gleichstellung zur Samenspende im Grunde erreichen.
Und zur Petition vielleicht, zur Legalisierung von Eizellspende in Deutschland. Wie versuchen Sie dafür, ja, quasi Lobbyarbeit zu tätigen?
Ja, wir haben zum Beispiel alle Parteien in Deutschland angeschrieben, und versuchen parteipolitisch da ein bisschen Einfluss, Einfluss zu nehmen. Wir versuchen dort halt unseren Standpunkt vorzutragen. Ja, wir versuchen in die Öffentlichkeit zu gehen, was sich als sehr schwierig erweist, weil wir leider feststellen müssen bislang, dass eher über uns gesprochen wird als mit uns und weil eine große Scham bei den Familien besteht, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Zugeschaltet ist uns des Weiteren Ines-Sophie Pietschmann vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen. Sie bearbeitet verschiedene Themen im Bereich der Reproduktionsmedizin, ist Leiterin eines Fachkreises Reproduktionsmedizin der AG Feministische Perspektiven in der Medizin und Bioethik der Akademie für Ethik in der Medizin e.V., kurz AEM. Ines-Sophie Pietschmann, ich grüße Sie. Wir schauen uns heute besonders die deutsche Perspektive auf die Frage der Reproduktionsmedizin und speziell der Eizellspende an. Wo steht denn Deutschland da im internationalen Vergleich?
Ja, guten Tag. Ja, Deutschland ist eines der wenigen Länder, die die Eizellspende bisher nicht legalisiert hat, was dazu führt, dass, wie schon angesprochen, viele Paare ins Ausland gehen, um die Eizellspende anzunehmen. Und es kommt zu verschiedenen ethischen, aber auch rechtlichen Problemen, mit denen Familien, aber auch Ärzte und Ärztinnen mitzukämpfen haben. Und es gibt auch politische Überlegungen, sich dieses Thema genauer anzugucken und zu überlegen, ob die Eizellspende nicht doch auch hierzulande legalisiert werden müsste. Und deswegen wird jetzt gerade sehr viel darüber diskutiert.
Bevor wir auf das strittige Thema Eizellspende zu sprechen kommen, lassen Sie uns erst einmal folgende Frage besprechen. Auch hier eine direkte Frage an Ines-Sophie Pietschmann. Gibt es denn ein Grundrecht auf Reproduktion und Fortpflanzungsfreiheit?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also es gibt dieses Recht auf Kinder und auf Reproduktion. Gibt es viele Verfechter dafür, dass es dieses Recht gibt, weil es einen sehr zentralen Bereich des menschlichen Lebens anspricht? Denn für viele Menschen ist auch heute noch der Wunsch nach Kindern ein sehr zentraler Punkt in dem Konzept eines guten Lebens. Und deswegen gibt es viele, die das fordern, dass es dieses Grundrecht gibt. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, naja, da wo es halt vielleicht nicht geht, kann halt die Medizin auch nur bedingt Dinge ausbügeln. Deswegen, das ist relativ umstritten.
Aber immerhin, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die klassifiziert die Infertilität, also die Unfruchtbarkeit, als eine Krankheit des Fortpflanzungssystems. Und sie diskutiert auch die Möglichkeit, Kinder zu bekommen als grundlegendes Menschenrecht. Silvia Giese-Kreuzer, wie stehen Sie zu diesem Fortpflanzungsfreiheitsrecht?
Also ich würde da unterscheiden, und zwar einmal in das Recht auf Reproduktionsmedizin oder Nutzung der Medizin und auf das Recht der freien Fortpflanzung, Fortpflanzungsrecht. Also gerade im Hinblick auf unsere Geschichte im Zweiten Weltkrieg, wo bestimmten Bevölkerungsgruppen verboten wurde, Kinder zu bekommen, wurde ja das Recht grundlegend festgelegt, dass jeder, der es möchte, sich fortpflanzen kann. Nun reden wir über eine zugelassene oder eine anerkannte Erkrankungen, wenn man sich nicht fortpflanzen kann. Und wenn mir dann als Patientin der Weg zur Medizin versperrt wird, also ich quasi die medizinischen Möglichkeiten nicht nutzen darf, wird mir indirekt die Möglichkeit der Fortpflanzung genommen. Mhm. Was wir umgehen müssen, indem wir dann ins Ausland gehen.
Dadurch entsteht auch ein regelrechter Reproduktionstourismus. Laura Peller, wie stehen Sie zu der Frage des Grundrechts auf Fortpflanzungsfreiheit?
Also ich glaube persönlich nicht, dass es ein Recht auf ein Kind gibt. Ich denke, Sie haben das richtig gesagt. In der WHO ist das zwar so festgelegt, aber wir müssen schon uns auch überlegen, warum die Eizellenspende so wichtig wird. Und das ist eben nicht wegen einer primären biologischen Unfruchtbarkeit oft. Das gibt es natürlich, gibt es das. Aber in dieser Größenordnung, in der das wichtig ist, ist es oft so, dass es wegen dem späten Kinderwunsch oder der sozusagen, wenn Frauen, jetzt zum Beispiel in Spanien, sind das primär Frauen über 40, die an die Eizellenspende gelangen. Und da ist es eher eine soziale Ursache, oder, für diese biologische Unfruchtbarkeit. Und da müssen wir uns fragen, bekämpfen wir damit nicht einfach Symptome und sollten wir uns nicht eher den Ursachen zuwenden? Warum ist das so?
Mhm. Spanien haben Sie genannt, weil Sie sich ganz explizit mit dem Land und der Reproduktionsmedizin dort intensiv beschäftigt haben. Zunächst wollen wir ein bisschen verstehen, wie genau funktioniert eigentlich die Eizellspende. Silvia Giese-Kreuzer, Können wir uns das ähnlich wie eine Samenspende vorstellen, die ja in Deutschland absolut unkompliziert ist? Wie war es in Ihrem Fall? Was hat Sie von dieser Methode überzeugt? Wie und warum haben Sie sich für die Variante der Eizellspende letztlich entschieden? Und sind die Erfahrungen der Elternpaare in Ihrem Verein möglicherweise auch ähnliche?
Ja, also bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich aufgrund eines langen Kinderwunschweges in deutschen Kliniken, in dem ich einfach im Endeffekt fehlbehandelt wurde, irgendwann in die Situation kam, dass es keine Möglichkeit mehr gab, mit deutschen Methoden, medizinischen Methoden, ein eigenes Kind zu bekommen. Und ich hatte das große Glück, unter vorgehaltener Hand einen Gynäkologen zu haben, der gesagt hat, wenn du ein Kind möchtest, dann musst du ins Ausland gehen und eine Eizellspende machen. Das war 2011. Zu der Zeit war ich Anfang 40 und hatte bereits über 10 Jahre Kinderwunschweg hinter mir. So viel zu dem Thema, es ist ein Problem, ein soziales Problem, dass Frauen so spät Eizellspende machen. Das ist aus unserer Sicht, gerade wenn ich so unsere Mitglieder sehe, ein sehr hausgemachtes Problem, weil viele Behandlungen in deutschen Kinderwunschkliniken angefangen werden, fortgeführt werden, die aber oft schon zum Scheitern verurteilt sind. Und diese Familien würden, wenn man sie aufklären würde und sagen würde, es tut uns leid, du hast einfach keine Eizellreserve, obwohl du erst 32 bist, würden sie sich vielleicht viele Wege sparen und direkt einen legalen Weg der Eizellspende gehen.
Ja, man muss auch sagen, Sie haben wirklich eine ziemlich qualvolle Geschichte hinter sich, wenn ich es richtig gelesen habe. Viele Fehlgeburten erlitten, viele unterschiedliche Behandlungen über sich ergehen lassen. Das ist ja alles kein Spaß. Und auch die Eizellspende war nicht sofort erfolgreich. Es hat dann doch ein bisschen gedauert. Von welchen Faktoren hängt denn der Erfolg einer Schwangerschaft auf diese Art und Weise dann ab?
Also der eine Teil, das ist jetzt meine persönliche Sache, ist, dass die Grunderkrankungen, die dazu geführt haben, dass ich eine Schwangerschaft gar nicht austragen kann, erstmal untersucht werden mussten. Da gibt es bestimmte oder gab es zu der damaligen Zeit bestimmte Vorgaben in Deutschland. Also nach der ersten Fehlgeburt wird da noch nicht groß diagnostisch untersucht. Und im Endeffekt wurde dann nach der dritten Fehlgeburt erst geschaut, woran kann es denn liegen, dass die Schwangerschaft nicht ausgetragen werden kann. Das ist eine Sache, die wurde im Endeffekt im Ausland untersucht, weil die Kliniken, die Eizellspende mir angeboten haben, halt interessiert sind, eine erfolgreiche Schwangerschaft zustande zu bekommen. Und die haben halt genau hingeguckt. Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher schon geschaut hätte in Deutschland, warum kann ich keine Schwangerschaft austragen? Weil im Endeffekt hat mir ein Medikament gefehlt, was leicht zu verabreichen ist. Und vielleicht hätte ich dann sogar ein genetisch eigenes Kind zur Welt bringen können mit Mitte 30.
Da fragt man sich in der Tat, die medizinischen Dispositionen sollten ja eigentlich da sein, das technische medizinische Know-how auch in einem Land wie Deutschland, gerade in einem Land wie Deutschland, Laura Perler. Erlaubt ist die Eizellspende in etlichen europäischen Ländern. Schauen wir mal zum Beispiel nach Österreich, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Tschechien, Spanien haben wir schon genannt. Hier gibt es mit über 31.400 Befruchtungen durch Eizelltransfer im Jahr. So ist es auf einem Faltblatt in der Ausstellung in Berlin zu lesen. Und sie werfen einen sehr kritischen Blick auf diese Art der künstlichen Befruchtung aufgrund ihrer Forschung. Sie haben ein paar Monate in einem spanischen Krankenhaus Spenderinnen und Empfängerinnen beobachtet. Was war denn Ihr Ansatz? Was genau wollten Sie herausfinden?
Die Zahlen sind aus dem Jahr 2017. Wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder gestiegen. Und ich möchte zuerst mal kurz sagen, dass ich denke, dass natürlich, also was jetzt gerade erzählt wurde, das ist, denke ich, ein typischer Verlauf, dass man wirklich 10 Jahre lang versucht und dann am Schluss kommt man erst an diese Methode heran, die Eizellenspende. Deswegen ist ganz viel Leidensdruck und dann kommt man an diese Kliniken. Und was ich in Spanien mir angeschaut habe, ist, was passiert, wenn man in diese Kliniken gelangt und so vieles technisch machbar ist und so viele Möglichkeiten eigentlich existieren. Was macht das einerseits mit den Empfängerinnen schon auch, dann aber vor allem auch eben mit Spenderinnen und mit dem Klinikpersonal. Also wie verhandeln die auch Fragen von Gesundheit und Krankheit, Behinderung etc. in diesen Kliniken? Und ich habe mir, also ein Fokus von mir war schon auch, die Spenderinnen mir anzuschauen, weil was ich festgestellt habe, als ich mit Empfängerinnen in der Schweiz gesprochen habe, ist, oft hatten die diesen Diskurs der Kliniken, dass das einfach junge Studentinnen sind, die das spenden aus Nächstenliebe. Und ich wollte mir das genauer anschauen und habe dann viele Spenderinnen auch getroffen und musste feststellen, dass eben viel auch mit Prekarität verbunden ist, was ich zuerst nicht erwartet hätte. Also in Mexiko ist das so. Genau. Und in Spanien habe ich mich dann auch interessiert eben für die Geschichten und Biografien hinter diesen Spenderinnen, die primär eben in so einem anonymen Kontext als biologisches Material eigentlich funktionieren. So.
Mhm. Ines-Sophie Pietschmann, sollte man die Eizellenspende ähnlich wie die Samenspende betrachten? Wenn man das so hört, könnte man ja denken, naja, ob das eine oder das andere, ist doch eigentlich egal.
Naja, man müsste sich da angucken, von welchem Bereich man da spricht. Also biologisch und beziehungsweise medizinisch gesehen ist die Eizellspende etwas anderes als eine Samenspende. Das liegt schon einfach daran, dass es deutlich aufwendiger ist, eine Eizellspende zu generieren und hat auch andere Risiken als jetzt bei der Samenspende. Die Samenspende ist aus medizinischer Sicht sehr leicht zu gewinnen, einfach durch ein Ejakulat. Das ist bei der Eizellspende, wie gesagt, deutlich komplizierter und man braucht mehr Vorlauf. Deswegen kann man da schon sagen, okay, man braucht da auch eine andere Technik und das kann man auf dem Wege nicht miteinander vergleichen.
Ist sie denn auch ein wenig risikoreicher, medizinisch gesehen, für die Spenderinnen selbst?
Ja, es gibt Risiken. Also sobald man medizinische Eingriffe in irgendeiner Form macht, gibt es immer gewisse Risiken. Das fällt bei der Samenspende sehr, also fast komplett weg, weil es eben dort auf Seite der Spender eben keinen Eingriff benötigt. Heutzutage ist es aber so, dass aus medizinischer Sicht es sich sehr gut weiterentwickelt hat, sodass mögliche Risiken für Spenderinnen, aber auch Empfängerinnen deutlich geringer sind. Es gibt aber natürlich immer ein kleines Risiko, was aufgrund hormoneller Behandlung entstehen kann, die die Spenderinnen vorher machen müssen. Also sie müssen mit gewissen Hormonen stimuliert werden, damit eben mehr Eizellen anreifen können. Und auch die Entnahme der Eizellen, es wird mit einer kleinen leichten Narkose gemacht und dann werden die Eizellen abgesaugt. Auch da gibt es ein gewisses Risiko, aber heutzutage spricht man von sehr geringen Risiken, die aber natürlich trotzdem da sind.
Und trotzdem möchte ich Sie auch noch mal fragen, ist das ganze Prozedere also auch ethisch unterschiedlich zu bewerten in den Debatten? Eizellspende, was macht diesen Fall so speziell, ethisch gesehen?
Ja, also tatsächlich, ich bin eher der Meinung, dass wir da zu sehr unterscheiden, wenn wir jetzt nicht auf die rein medizinischen Bereiche gehen. Also wir machen da schon zwei verschiedene Punkte auf. Also gerade wenn wir Argumente hören, die sich auch gegen eine Kompensation, also eine Aufwandsentschädigung aussprechen, also das hört man immer wieder, dass das eben auch kritisiert wird. Das machen wir bei der Samenspende aber auch. Also auch die Samenspende, da gibt es eine Aufwandsentschädigung. Die Samenspende ist sogar sehr stark untergeregelt teilweise. Bis vor kurzem gab es da sehr wenig Regelungen, wie oft überhaupt gespendet werden darf. Auch dieses Recht auf Kenntnis der Abstammung, den Kinder jetzt haben können, dass eben die Samenspende nicht mehr vollkommen anonym ist. Auch das hat sich erst in den letzten paar Jahren geregelt. Diese Diskussion führen wir jetzt natürlich auch richtigerweise bei der Eizellspende mit. Aber es wird trotzdem immer noch unterschieden, inwieweit Frauen das selbst entscheiden dürfen, ob sie gewisse Risiken eingehen. Und der Eindruck wird manchmal ein bisschen erweckt, dass die Samenspende ein völlig unproblematisches Thema ist, was Ausbeutung angeht, aber auch eben, wie wir überhaupt zu bestimmten Techniken stehen.
Mhm. Auch an Laura Perler die Frage, worin genau besteht der Unterschied zwischen Eizellenspende und Samenspende? Medizinisch gesehen, glaube ich, erschließt sich das nach dem, was wir jetzt hier gehört haben und uns auch vorstellen können. Das ist klar in der ethischen Debatte. Wo sehen Sie hier die Knackpunkte?
Also ich denke, es ist natürlich schwierig. Ich meine, grundsätzlich wurde das Verbot der Eizellenspende ja auch mit diesem Grundsatz Mater sempre certa est, also die Mutter ist immer sicher, sozusagen durchgebracht. Und das ist eigentlich ein konservatives Argument mit dieser Spaltung von sozialer und genetischer Mutterschaft, das irgendwie bei der Samenspende nie ein Thema war und bei der Eizellenspende plötzlich, wenn es um Frauen geht, ist ein Problem. Bin ich einverstanden? Das ist, denke ich, also das würde ich nicht unterschreiben. Aber ich denke schon, ich finde es schwierig, diese beiden Techniken zu vergleichen, weil ich finde, da werden irgendwie Äpfel und Birnen verglichen. Es ist wirklich nicht vergleichbar, die Art des Eingriffs etc. Wir wissen sehr wenig über Langzeitrisiken und auch dort finde ich sehr...
In Sachen Hormonbehandlung der Spenderinnen zum Beispiel. Ne?
Genau. Und auch dort ist es sehr... Das Genethische Netzwerk hat gerade eine Publikation rausgegeben, wo auch wieder aufgezeigt wird, dass es bei allen Beteiligten wenig Langzeitforschung gibt, aber bei den Spenderinnen noch einmal weniger, weil die halt auch keine Lobby haben. Und auch aus sozialwissenschaftlicher Forschung weiß man einfach wenig über die Langzeit, auch Bewertung von Spenderinnen rückblickend. Und ich denke, oft wird im Diskurs aufgenommen, dass Spenderinnen im Moment sagen, sie machen das freiwillig. Und ich denke, ich finde es auch schwierig, diese Binarität freiwillig versus Ausbeutung. Ich denke, das ist eben nicht so einfach, das ist komplex. Aber in einer idealen Welt, natürlich, wo es keine sozioökonomischen Unterschiede gäbe, dann kann man das sagen, jeder kann sich selber dafür oder dagegen entscheiden. Wie ich das gesehen habe in Spanien, das ist eine wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit, das ist genau die Population, die Freizellen spenden in Frage kommt, oder? Und das ist viel mit Prekarität verbunden, indem halt die Eizellen zu spenden dann eine gute Option ist unter vielen schlechten Optionen. Und ich würde gerne eine Spenderin zitieren, die gesagt hat damals in Barcelona, irgendetwas läuft in meinem Land falsch, wenn ich meine Eizellen veräußern muss, damit ich meine Miete bezahlen kann. Und das war für mich schon so ein starkes Argument. Und gleichzeitig hatte diese Spenderin, hat sie dieses Geld genutzt, damit sie eben nicht zu der Familie gehen muss und dass sie eigentlich unabhängig ist von der Familie. Also einerseits hat es ihre Unabhängigkeit ermöglicht und andererseits hat sie abhängig gemacht von dieser Technik. Und deswegen ist es nicht so einfach. Ich meine, das ist sehr komplex.
Silvia Giese-Kreuzer, ich kann mir vorstellen, dass auch Sie sich oft diese Argumente anhören müssen. Wie sehr haben Sie sich mit der Spenderinnenperspektive tatsächlich beschäftigt, als es darum ging, diese Möglichkeit der Eizellspende zu nutzen?
Also wir haben uns sehr damit beschäftigt, weil es uns eben gerade darum ging, keine offensichtliche Ausbeutung einer Spenderin zu betreiben. Also unsere erste Eizellspende war in 2011, da war das alles auch noch etwas weniger geregelt, als es heute ist, etwas weniger transparent, dadurch alleine, dass man übers Internet noch nicht so viele Informationen direkt über die Kliniken bekommen konnte und auch nicht direkt Spenderinnenkontakte herstellen konnte, was ja heute alles ein bisschen einfacher ist. Also uns war es schon sehr wichtig. Das war eines der Gründe, weshalb wir am Anfang nach Spanien gegangen sind, weil uns gesagt wurde, dass dort eben gesetzlich alles geregelt ist und dass es eben nicht zur Ausbeutung der Spenderin kommt, wie es in damals gesagt wurde, in anderen osteuropäischen Ländern eben häufiger vorkommen könnte.
Sie gehen auch sehr offensiv mit dieser Geschichte der Eizellspende um, habe ich gelesen. Gibt es häufig Diskussionen? Wollen Menschen dann mehr wissen oder wenden sie sich eher ab? Wie erleben Sie da die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas in Deutschland?
Also insgesamt, sowohl jetzt ich persönlich als auch was die Mitglieder in unserem Verein uns weitergeben, ist es eigentlich sehr positiv. Interessiert immer noch sehr viele Familien, die überhaupt nicht wissen, dass es die Möglichkeit der Eizellspende gibt. Also unheimlich viele unserer Mitglieder haben selber Kontakte dann plötzlich, die sagen, oh, die Möglichkeit gibt es und die das dann auch in Anspruch nehmen, was sie vorher gar nicht wussten, weil in Deutschland ist es halt verboten, dass ein Arzt, ein Gynäkologe seiner Patientin hilft und sagt, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt allerdings auch immer wieder einzelne Situationen, die unschön sind und ich gehe sehr offensiv mit dem Thema um. Als Vorsitzende der Deutschen Vereinigung von Familien nach Eizellspende muss ich das auch. Und man muss sich ein dickes Fell teilweise anschaffen.
Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt bei der Eizellspende, Silvia Giese-Kreuzer? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was wurde Ihnen gesagt?
Also uns wurde damals gesagt in der Klinik, dass die Möglichkeit einer Schwangerschaft bei ungefähr 50-60% lag. Wobei, wenn man sich dann ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, was wir gemacht haben, war es zu der Zeit so, dass die Baby-Take-Home-Rate, also dass ich wirklich ein lebendiges Kind dann nach einer Eizellspende in meinen Armen halten darf, deutlich niedriger lag. Was ja an meinem Beispiel auch gut zu belegen ist, von 5 Eizellspenden, ich habe einen Sohn schließlich haben dürfen. Ich denke, dass die Zahlen heute ein bisschen besser sind, weil die Medizin einfach in den 11 Jahren weiter ist. Momentan ist es so, dass den Frauen meistens gesagt wird, so um die 40-50% Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kind bekommen wird.
Sie haben gerade schon so schön gesagt, heute ist man möglicherweise da noch mal weiter. Das alles ist 11 Jahre her. Ja. Wenn wir uns das Jahr 1990 anschauen, also noch weiter zurückgehen, seit über 30 Jahren gibt es in Deutschland ein sehr restriktives Embryonenschutzgesetz. Das kam nämlich just in diesem Jahr dann auf den Weg. Eispenden und Leihmutterschaft sind verboten, heißt es da. Das ist sehr komplex, sehr kompliziert. Aber was man ja festhalten kann, dass der medizinische Fortschritt ja rasant vorangeschritten ist. Deswegen die Frage, Ines-Sophie Pietschmann, ist dieses Embryonenschutzgesetz obsolet geworden? Steht da noch irgendwas drin, was für heute genauso gelten sollte oder nicht?
Das ist eine große Frage. Also dieses Gesetz muss dringend überarbeitet werden, weil, wie Sie schon gesagt haben, bestimmte technische Möglichkeiten, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen sind vor 30 Jahren ganz anders gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Gesetz gar nichts mehr regelt, was irgendwie noch Bestand hat oder sonst irgendwas. Das wäre zu viel gesagt, aber es ist der dringende Bedarf, dieses Gesetz neu zu machen, umzuformulieren, wie auch immer, damit auch eben auch gesellschaftliche Entwicklungen eine große Rolle spielen. Also auch da ist ein Familienbild drin, was wir heutzutage gar nicht mehr so haben. Wir haben es schon angesprochen. Die Rolle der Mutter und des Vaters haben sich verändert. Es gibt mittlerweile viel buntere Familienkonstellationen, die in diesem Gesetz immer noch nicht gut widergespiegelt werden. Von daher gibt es da extrem Nachholbedarf. Bestimmte Dinge sind auch einfach gar nicht geregelt. Das ist ein anderes Thema, aber die Embryonspende, es gibt einfach viele Dinge, die nicht geregelt sind und dann führt es zu einer Rechtsunsicherheit und das führt zu großen Problemen.
Und bei gesellschaftlichen Fragen sind wir auch ganz schnell wieder bei Laura Perler. KritikerInnen sprechen nicht nur bei der Leihmutterschaft, sondern auch bei der Eizellspende von einem fremdnützigen Zugriff auf gebärfähige Körper. So ein bisschen haben Sie es auch schon angedeutet in Ihren Argumenten. Wo ist denn die Grenze dessen, was erlaubt sein kann und was nicht? Welche Fragen verbinden sich hiermit? Wo sehen Sie Grauzonen und wo tatsächlich auch Grenzlinien in dem, was in Sachen Reproduktion erlaubt sein darf oder nicht?
Ja, das ist eine schwierige, wirklich sehr schwierige Frage. Und ich denke, ich finde, wenn wir eben den Blick verengen und uns nur auf diese medizintechnischen Ermöglichungsaspekte fokussieren, dann verlieren wir ganz viel außer Blick. Weil, also wenn ich nochmal zurückgehe zu Unfruchtbarkeit als eine Krankheit, das baut ja auch auf einer Vorstellung von heterosexueller Sexualität und wo das eben die Norm ist, dass es ein Kind gibt, ein biologisches Kind. Und ich denke, und ich habe gehört...
Auf ein ganz bestimmtes Weiblichkeitsbild natürlich auch.
Natürlich,
ne?
Auch. Diese Norm sozusagen wird auch reproduziert. Ich denke, der Kinderwunsch, der ist bei vielen Menschen ganz stark da, aber man könnte sich ja auch überlegen, wie macht man möglich, dass andere Formen der Familiengründung und auch der Verantwortung irgendwie für andere Menschen möglich gemacht wird. Ich habe gehört, dass das in Deutschland anscheinend im Koalitionsvertrag auch angedacht ist, dass man so Verantwortungsgemeinschaften andenkt und eben nicht nur über diese Reproduktionsmedizin, die eigentlich ein biologisiertes Modell oder von Familie auch reproduziert. Und auch den Druck, also das denke ich auch, das habe ich oft mit Eizellenempfängerinnen im Gespräch erfahren, dass der Druck natürlich auch wahnsinnig groß ist. Wenn man so lange versucht, dann bis wohin gehen wir, oder? Und diese rote Grenze, ich meine, diese Techniken, die entwickeln sich so rasant, dass es total schwierig ist, wo als individuelle Person jetzt mit einem Kinderwunsch, wo sage ich dann nein? Und wenn dann diese Möglichkeiten alle da sind, dann ist die Frage, schauen wir uns dann noch an, was es für Alternativen gäbe.
Couragiert unterwegs, heute zum Thema Eizellspende und Reproduktionsmedizin. Und jetzt hören wir erstmal Musik, und zwar von Joni Mitchell.
Through the windless wells of wonder, by the throbbing light machine, in the tea-leaf trance or under, orders from the king and queen. Songs to aging children come.
Songs to aging children come.
Aging children, I am one. People hurry by so quickly. Don't they hear the melody? chiming and the clicking and the laughing harmonies. Songs to aging children come. Aging children, I am. Some come dark and strange like dying, crows and ravens whistling, lines of weeping, strings of crying, so much sad listening. Songs to aging children come. Aging children.
Couragiert unterwegs. Wir sprechen heute über Reproduktionsmedizin und ganz speziell über die Eizellspende, die in Deutschland nicht legal ist, vielleicht noch nicht legal, von vielen Frauen hierzulande allerdings im Ausland in Anspruch genommen wird. 2015, da wurden allein in Deutschland mehr als 20.000 Kinder nach künstlicher Befruchtung geboren. 2011 waren es noch 7.000. 2016 führten Ärzte mehr als 100.000 Behandlungen an 65.000 Frauen durch, um Eizellen zu gewinnen oder Embryonen einzusetzen. Jeder vierte Embryo war zuvor tiefgefroren. Die Zahl der Adoptionen, die geht zurück. Wer es sich leisten kann, macht eben sein eigenes Kind. Von einem modernen Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin ist man wegen ungelöster Grundsatzfragen, das haben wir schon gehört, hierzulande noch weit entfernt. Die Eizellspende hat der deutsche Gesetzgeber verboten, da er Gefahren für die seelische Entwicklung von Kindern befürchtet, wenn die austragende Mutter nicht die genetische ist. Man spricht da sogar von einer gespaltenen Mutterschaft. Ja, Silvia Giese-Kreuzer, was hat denn die Praxis gezeigt? Ist das eine reale Gefahr?
Also diese Gefahr durch die gespaltene Mutterschaft, das ist längst durch Studien im In- und Ausland widerlegt, dass es da irgendeine Problematik gibt. Das ist eben eines der alten Argumente von vor 30 Jahren, dass wir nicht mittragen wollen. Und da fordern wir dann auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.
Man muss dazu auch sagen, Samenspenden hat er ja nicht verboten. Also so eine gespaltene Vaterschaft scheint es nicht zu geben, oder?
Nein, die wurde nicht in Betracht gezogen. Warum werden die wissen, die es zum Gesetz gemacht haben?
Weswegen Ines-Sophie Pietschmann ja auch ein feministischer Blick immer wieder vonnöten ist auf Reproduktionsmedizin. Wie genau sieht der aus?
Naja, wir müssen uns halt angucken, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass sich das Bild von Geschlechtern sehr verändert hat. Und dieses Thema der gespaltenen Mutterschaft zeigt einfach ein ganz altes Bild der Frau als Mutter, die eben sehr viel prägender für die Entwicklung von Kindern ist, als es der Vater ist, was heutzutage natürlich nicht mehr adäquat ist, das so zu propagieren. Das ist auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt das Argument, weiterhin an diesem Verbot festzuhalten. Trotzdem sehen wir halt dadurch, dass also an dieser Debatte über Reproduktionsmedizin können wir immer noch viele Debatten über Geschlecht, über Familien, über Rollenbilder generell sehen. Also die Eizellspende bietet auch nicht nur für heterosexuelle Paare oder heterosexuelle Familienbilder Möglichkeiten, sondern eben das schafft auch Möglichkeiten für beispielsweise lesbische Paare, dass die eine Partnerin eine Eizellspende direkt an die Partnerin abgeben kann, sodass eine die biologische Mutter ist und die andere das Kind austragen kann. Und es geht darum, halt bestimmte Beziehungen aufzubauen, wo einfach dieses Gefühl da ist, okay, durch die Biologie entstehen einfach auch andere Bindungen, ob das jetzt immer so stimmen muss oder nicht, aber dieser Wunsch danach ist erstmal ja nichts, wo man dagegen sein sollte.
Nehmen wir mal an, hierzulande würde das Ganze legalisiert werden, dann würden wahrscheinlich viele trotzdem ins Ausland gehen, einfach weil es dort billiger ist, eine Eizellspende entgegenzunehmen. Es gibt ein Foto in der Ausstellung in der Heinrich-Böll-Stiftung von einer Klinik in Spanien, an deren Fassade ist ein schönes Babygesicht zu sehen und daneben der Satz auf Spanisch natürlich dein neugeborenes Kind oder Geld zurück. Der Reproduktionsmarkt ist wirklich einer, der scheint ein Geschäftsmodell zu sein, das viel verspricht. Die Umsätze werden immer größer. Allein in den USA, da schätzt man, dass der Fertilitätsmarkt bis 2030 ein Marktvolumen von fast 50 Millionen US-Dollar erreichen wird. Laura Perler, in anderen, auch europäischen Ländern, ist ja vieles, was hier verboten ist, mittlerweile möglich. Wir haben schon die Länder, ein paar zumindest, aufgezählt. Also ob Eizellen, Spende oder Leihmutterschaft. Gibt es dort auch solche ethischen Debatten, wie wir es gerade hier einmal probieren zusammenzufassen in dieser Sendung Encouragiert unterwegs oder überhaupt, die in Deutschland zum Beispiel geführt werden?
Ja, ich denke, das ist eben oft das Problem. Sobald das irgendwas legalisiert ist, dann sind eigentlich diese Debatten ziemlich abgeflacht. Also in Spanien ist schon zu beobachten, dass sich das wahnsinnig normalisiert hat. Im positiven Sinne, sagen wir mal, seit 1988 gibt es dieses Gesetz und es ist ein sehr offenes Gesetz, also auch homosexuelle Paare können darauf zugreifen und das ist sehr naturalisiert und normalisiert und deswegen denke ich, die kritischen Debatten, die nehmen eher ab, habe ich das Gefühl. Ich möchte noch mal was ergänzen zu dieser Technologie, wo eben zwei lesbische Mütter sozusagen zusammen ein Kind kriegen können. Und ich finde, es ist eigentlich ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie auch das wieder eigentlich biologische Mutterschaft oder Elternschaft normalisiert. Weil man nimmt eigentlich ein medikalisierteres Verfahren in Anspruch. Man könnte das vielleicht einfach Samenspende so machen, aber man macht eine In-vitro-Fertilisation, um diese biologische Familie eigentlich zu reproduzieren. Und da muss man sich schon auch fragen, wie werden gewisse Normalitäten eigentlich dann auch übernommen, die man vielleicht auch in Frage stellen könnte. So.
Abgesehen davon, dass das sicherlich auch was kostet, wer kann sich sowas leisten?
Natürlich, also das ist natürlich viel Geld und ich denke, in Spanien ist das eben ziemlich billig und deswegen reisen auch viele Menschen dahin. Ich denke, wenn das hier legalisiert werden würde, dann würden sicher immer noch ein großer Teil der Menschen oder gewisse Menschen müssten immer noch ins Ausland ausweichen.
Und Laura Perler, wir haben es schon mehrfach hier erwähnt, Sie haben in Spanien Ihren Blick auf die Beteiligten gerichtet und Sie befragt Spenderinnen, Empfängerinnen, medizinisches Personal und Ausschnitte aus Ihrer Arbeit sind jetzt in der Heinrich-Böll-Stiftung in der entsprechenden Ausstellung zu sehen. Hören wir dazu mal Deja Binicic. Sie ist Referentin für Feminismus und Geschlechterdemokratie am Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung.
Recht auf selbstbestimmte Familienplanung. Da ist es natürlich wichtig, dass wir auch sehen, es gibt starke Kinderwünsche und die werden eben durch diese Technologie ermöglicht. Und das sehen wir auch und das ist auch eine wichtige politische Forderung. Aber wir wollen eben auch marginalisierte Stimmen sehen, die zum Beispiel dann selbst die Eizellen spenden. Und wir wollen uns angucken, was bedeutet das eigentlich für Menschen, die diese Eizellen spenden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten, die wir in der Ausstellung auch aufgreifen. Wir wollen das schon in den Dialog bringen, dass hier Bedürfnisse sich gegenüberstehen. Ja.
Darf ich ganz kurz einmal etwas dazu sagen,
bitte,
dass uns Eizellspendenempfängerinnen unterstellt wird, dass wir, weil es billiger ist, ins Ausland gehen würden. Weil das ist ein ganz großes Thema bei uns im Verein und unsere Erfahrungen und Umfragen zeigen eigentlich, dass es in keinster Weise stimmt.
Das heißt, wenn in Deutschland ein Angebot gemacht werden würde,
ja.
Aber letztlich, wie sehr, Silvia Giese-Kreuzer, ist das Ganze dann schon eine Frage der Kosten? Nicht jeder kann sich das wohl leisten, denke ich, oder?
Also erstmal muss man sagen, dass die Eizellspende im Ausland, gerade wenn wir von Spanien sprechen, eben gar nicht günstig ist. Da gibt es deutlich osteuropäische Länder, die wesentlich günstiger sind. Aber ich denke, dass das nicht der Punkt ist. Wenn wir in Deutschland die Eizellspende legalisieren würden und es als medizinische Behandlung anerkennen würden, würden wir ja in einem gewissen Rahmen auch eine Kostenerstattung der Krankenkassen mit auf den Weg bringen können. Somit wäre es gar nicht so teuer für die deutschen Frauen hier in Deutschland dann eine Eizellspende in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass der Wunsch, dass das Kind später seine Wurzeln erfahren kann und dass alles geregelt ist, für die Familien sehr, sehr wichtig ist und die, die es sich dann leisten könnten, durchaus auch bereit wären, einen höheren Anteil dann zu bezahlen.
Laura Perler, möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ja, ich denke, wir wissen einfach aus Forschung zum Beispiel aus Italien, dass es dort viel zu wenige Spenderinnen gibt und dann eben Eizellen importiert werden aus Spanien. Und ich nehme an, also darüber müssten wir auch sprechen. Finden wir denn hier genügend Eizellenspenderinnen, damit wir diese Nachfrage auch
stillen können, genau, im Prinzip?
Genau. Mhm. Und wir wissen auch aus Forschung aus anderen Ländern, wo das nicht anonym ist, wie zum Beispiel Großbritannien, dass viele Menschen doch nach Spanien wollen, weil eben diese Anonymität auch gefordert ist. Und das wäre ja wahrscheinlich in Deutschland auch nicht anonym, nehme ich an.
Dazu muss man aber auch sagen, dass das natürlich Probleme sind, die die Eizellspende auch mit sich bringen, die aber nicht unbedingt rechtfertigen, hier an einem gesetzlichen Verbot festzuhalten. Also weil man muss eben auch sehen, dass, wie gesagt, in Deutschland würde es sicherlich so sein, dass eben auch durch die Eizellspende ein Recht auf Kenntnis der Abstammung gegeben wird. Also wir bieten einfach eine Möglichkeit, Eizellspende zu unseren Bedingungen zu machen, was eben auch dafür sorgen würde, dass sicherlich auch medizinisch Empfängerinnen besser versorgt werden könnten, weil es hier bei teilweise wird sich nicht getraut zu sagen, dass das Kind durch Eizellspende entstanden ist, weil es eben immer noch eben kriminalisiert wird, beziehungsweise auch nicht alle Ärzte und Ärztinnen haben dann eben auch vielleicht das entsprechende Wissen, was speziell für die Eizellspende notwendig ist, um Mütter gut zu begleiten. Und wenn wir an einem Verbot festhalten, werden wir die Probleme, die wir mit dem Ausland haben, werden wir nicht lösen. So, also das ist kein Argument dafür, es in Deutschland weiterhin nicht zu erlauben.
Ich würde auch ganz gerne noch auf einen anderen ethischen Aspekt eingehen, der ja in eine andere Richtung noch weiter verweist. Wie steht es denn um die Selektion von Reproduktionen, die genetischen Analysen, die mit Eizellspende einhergehen? Wie sind die zu beurteilen, Laura Perler? Was wird denn da überhaupt gemacht?
Genau, in Spanien ist es mittlerweile so, dass diese genetischen Anlageträgerinnen-Tests eigentlich gemacht werden. Das sind Bluttests, die an den Spenderinnen durchgeführt werden, eigentlich um so rezessiv vererbbare, ganz schwere genetische Krankheiten festzustellen, zum Beispiel zystische Fibrose etc. Und mittlerweile ist das teilweise 10 bis 15 Krankheiten, die wirklich routinemäßig abgefragt werden, aber dieses Panel der zu testenden Krankheiten, das verändert sich wirklich ständig. Und die Frage ist natürlich schon, wen man da eigentlich ausschließt. Also ich meine, das hat eigentlich begonnen, weil eine Reproduktionsklinik gesetzlich, also ein Elternpaar hat ein Kind über eine Spende mit einer Bluterkrankung und die genetisch vererbbar war und dann haben die Klinik angezeigt und seitdem sind jetzt wirklich diese ganzen Anlageträgerinnen-Tests routinemäßig werden die gemacht. Und die Spenderinnen, also wie das denn mitgeteilt wird, das ist eben alles nicht geregelt. Und ich denke, das sind ganz viele große Fragen, was passiert mit diesen genetischen Daten, die da auch eigentlich in eine neue Bioökonomie sozusagen eingespiesen werden, die noch offen sind, die wir uns wirklich stellen müssen, was da passiert. Welche Körper reproduziert werden und welche nicht. Wenn plötzlich möglich ist, ein Brustkrebsgen zum Beispiel festzustellen, wird so ein Körper noch reproduziert oder nicht.
Das sind wichtige Fragen, die quasi noch mal eine andere Ebene betreffen, Ines-Sophie Pietschmann, mit denen Sie sich wahrscheinlich auch beschäftigen, oder?
Ja, also das Thema der Präimplantationsdiagnostik ist es dann ja. Das ist ein Thema, was in Deutschland auch immer noch stark diskutiert wird, was oder beziehungsweise auch generell in frühen Schwangerschaften, was darf getestet werden und auf was nicht. Und das handelt die Gesellschaft immer noch aus. Wir haben in Deutschland relativ strenge Regeln, was über so eine Pränataldiagnostik getestet werden darf und was nicht. Und diese Regelungen würden dann natürlich auch für die Eizellspende gelten. Also das sind Dinge, die wir halt sowieso schon diskutieren und die dann natürlich da genauso gelten wie in anderen Bereichen auch.
Wenn Sie sich den derzeit bestehenden Reproduktionsmarkt anschauen, hierzulande, aber auch in anderen Ländern, an welchen Interessen orientiert er sich eigentlich? Ich frage jetzt auch mal ruhig aus feministischer Sicht, wie ordnen Sie das ein? Ines-Sophie Pietschmann.
Man muss sagen, ich habe das ja schon angesprochen, hier in Deutschland ist das Thema Samenspende natürlich ein großer Bereich der Reproduktionsmedizin und beziehungsweise des Reproduktionsmarktes. Da wird sich, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage.
An welchen Interessen orientiert sich der derzeitige bestehende Reproduktionsmarkt?
Das Interesse ist natürlich bei Paaren vor allen Dingen, die halt Kinder bekommen wollen. Es ist noch nicht sehr lange klar, ob auch alleinstehende Frauen auf Samenspende zurückgreifen können, beziehungsweise auch, es ist bis vor kurzem nicht möglich gewesen, dass gleichgeschlechtliche Paare auf die Hilfe der Reproduktionsmedizin in dem Sinne halt zurückgreifen konnten. Deswegen hat sich in den letzten Jahren da schon sehr viel getan, dass es eben nicht mehr nur auf heterosexuelle Paare sich richtet. Aber natürlich ist das immer noch einer der größten Abnehmer in dem Sinne, das muss man sagen. Aber eben, es vollzieht sich gerade ein Wandel, der auch sehr gut ist. Und natürlich ist da aber auch noch viel Nachholbedarf.
Ich stelle die Frage auch nochmal Laura Perler. Der bestehende Reproduktionsmarkt, an welchen Interessen orientiert er sich?
Also der Markt orientiert sich am Wachstum, denke ich. Also ich finde, in Spanien, ich habe noch nachgeschaut, 2012 hat dieser Markt 600 Millionen Euro umgesetzt. Mittlerweile hat sich diese Anzahl der Behandlungen verdoppelt. Also es ist wahnsinnig viel Geld. Es sind auch die Kliniken, die wandeln sich von Ärztinnen und Ärzten geleiteten Kliniken zu eigentlich internationalen auch Konsortien, wo viel Seed Money auch drin ist. Und der orientiert sich an technologischem Fortschritt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist eben das Problem, dass auch dann, wenn Menschen, sowohl Spenderinnen, die aus einer Situiertheit da reinkommen, wie auch die Empfängerinnen, die irgendwie auf diesen Markt treffen, dem auch ein Stück weit ausgeliefert sind. Und das zeigt sich zum Beispiel so, indem viele auch Schwangerschaften, die zum Beispiel in Spanien initiiert werden, übermedikalisiert sind, weil es halt noch irgendetwas ist, das man auch verkaufen kann. Und ich denke, diesen Aspekt dahinter aufzuzeigen, das ist wichtig, und zwar für alle Beteiligten.
Gibt es denn dafür überhaupt eine Lösung, irgendeine Art von Regulierung, die Sie sich da vorstellen könnten, Laura Perler?
Ja, es gibt schon Tendenzen, also irgendwie sich zu fragen, wie müsste man das reglementieren, wo müsste man Grenzen setzen, damit dieser Markt nicht völlig, also in Spanien ist es natürlich eben sehr lax geregelt, und deswegen gibt es auch, das ist vor allem in privaten Kliniken, eine Kollegin von mir, Sara Lafuente Funes, ist auch impliziert in diesem politischen Prozess und tendiert auch dazu, eben, dass man zum Beispiel das zuerst mal ins öffentliche System sozusagen verschieben würde. Und ich denke schon, das sind Dinge, die man bedenken muss in der Gesetzgebung.
Also damit nicht Profit einfach gemacht wird, genau. Damit es nicht ein Unternehmung ist.
Und andererseits denke ich, ist es auch natürlich wichtig zu sehen, dass alle damit Profit machen und gleichzeitig Spenderinnen eine Entschädigung bezahlt wird, oder? Und nicht ein Gewinn. Da muss man sich dann auch fragen.
Silvia Giese-Kreuzer, habe ich da gerade, wollten Sie noch gerne was sagen dazu?
Ja, also meine Lösung ist ganz einfach, legalisiert es in Deutschland. Wenn wir das Ganze in Deutschland legalisieren, und zwar in ganz geregelten Strukturen, analog zum Samenspendegesetz, das es ja gibt, haben wir das Machtgefälle reduziert, das die Rahmenbedingungen in den Ländern halt dann anders vorgibt.
Und Ines-Sophie Pietschmann, Sie plädieren auch, wenn ich es richtig gesehen habe, eben für eine Legalisierung, und Sie sind auch für ein Register der Eizellenspenderin, so wie es jetzt bei der Samenspende üblich ist. Warum genau?
Es gibt keinen Grund, das zu unterscheiden, warum Kinder, die aus einer Samenspende das Anrecht haben, ihre Abstammung zu kennen, warum sollten das nicht auch Kinder aus einer Eizellspende zu haben? Es geht da ja um ein ganz wichtiges Interesse der Kinder, dass man vielleicht wissen möchte, woher komme ich überhaupt. Das hat ja nichts zwangsläufig damit zu tun, dass ich mit meinen Wunscheltern oder mit den Eltern, wo ich aufgewachsen bin, nicht zufrieden bin oder sowas, sondern es geht einfach um die Identitätsfindung, aber auch medizinische Gründe kann das haben. Und da gibt es keinen Grund, da zwischen Samen- und Eizellspende zu unterscheiden.
Ich möchte zum Schluss noch mal so ein bisschen polemisch auf die Frage Fluch oder Segen eingehen. Laura Perler, entsteht durch die medizinische Möglichkeit nicht auch ein unglaublicher Leistungsdruck nach dem Motto selbst schuld, wenn es nicht klappt?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist individuell für gewisse Menschen sicher eine Lösung und eine Erleichterung, das glaube ich schon. Aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gibt es das auch wahnsinnig viel Druck.
Nochmal die Frage in die Runde, Silvia Giesekreuzer, ist das auch ein Thema, was Sie in Ihrem Verein Familien nach Eizellspende diskutieren?
Nein. Also diskutieren ja, weil immer wieder solche Bemerkungen an uns herangetragen werden. Aber die Familien, die ich kenne, das sind Familien, die einfach einen Kinderwunsch in sich führen, der ganz existenziell für ihre Lebensplanung ist, der auch nicht damit aufzuwiegen ist, dass man andere Lebensformen schafft, in denen man Verantwortung für andere Lebewesen, sei es jetzt andere Menschen oder Tiere, übernimmt.
Also keine Patenschaften zum Beispiel.
Genau, also genau, darum geht es. Viele von uns hätten adoptiert, was in Deutschland leider schwierig auch ist. Aber die meisten sagen, ein eigenes Kind ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Da kann ich von mir sprechen. Ich habe als kleines Kind schon gewusst, ich hätte gerne an meinem Tisch irgendwann 3 oder 4 Kinder sitzen, die zu mir gehören. Und ja, da ist kein Leistungsdruck von außen, sondern das ist einfach ein ganz tiefes Gefühl in mir drin. Und so erlebe ich auch die Familien, mit denen wir in Kontakt sind. Und ja, wir fühlen uns einfach, ja, man hilft uns, unser Lebensziel zu erreichen. Ohne Leistungsdruck von außen, sondern einfach den inneren Wunsch zu erfüllen.
Und das Thema Adoption, das hat Sie natürlich auch beschäftigt, aber Sie waren dann schlicht zu alt für eine Adoption. Also die Jahre gingen ins Land und es war immer schwieriger im Prinzip, ne?
Erstens das und zweitens ist es einfach so, dass die Möglichkeit, kleinere Kinder zu adoptieren in Deutschland halt, ich glaube, es waren 800 Kinder vor 2 Jahren, unter 3 Jahren, die überhaupt zur Adoption freistanden. Und wir reden hier über 5.000, 6.000 Familien im Jahr, vermutlich, die Eizellspende in Anspruch nehmen. Das löst kein Problem. Davon ab ist natürlich eine Adoption auch nochmal was ganz anderes als ein leibliches Kind zur Welt zu bringen und von vornherein aufwachsen zu sehen.
Auch an Ines Sophie Pietschmann noch einmal die Frage, die medizinischen Möglichkeiten und ein Leistungsdruck, der dadurch entstehen kann. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass dieser Druck durch medizinische Möglichkeiten unbedingt kommt. Also das Thema, bekomme ich Kinder oder bekomme ich keine Kinder, ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft sehr viel mit Druck behaftet ist. Also egal, wie man sich entscheidet, man hat immer mal wieder das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Frage der Technik ist oder der medizinischen Möglichkeiten, sondern dass es einfach eine weitere Möglichkeit für die Menschen schafft, die wirklich sich Kinder wünschen, das aber eben auf anderem Wege nicht können. Wie gesagt, Männer haben andere Möglichkeiten. Und ich bin der Meinung, wir brauchen eine klare, strikte Aufklärung für alle Beteiligten, wo ganz klar ist, dass nicht nur medizinische Dinge klar gemacht werden, welche medizinischen Risiken es gibt, sondern eben auch, was bedeutet das für einen selbst. Ich bin auch dafür, dass alle Parteien psychologisch begleitet werden in diesem Prozess. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube sehr wohl, dass dieser Druck da ist, aber dass der nicht aufgrund der medizinischen Möglichkeiten geschaffen wird, sondern das schafft die Gesellschaft ganz allein und das muss die Gesellschaft auch angehen und eben auch offener werden für verschiedene Lebenswege.
Hören wir noch einmal dazu Derya Benicik vom Gunda-Werner-Institut.
Was uns natürlich auch interessiert, ist hier Fragen zu beantworten, auf die wir noch keine Antworten haben, nämlich wie wollen wir eigentlich mit den Technologien umgehen, die es eben gibt. Die gibt es und die werden verwendet. Aber wie möchten wir als Gesellschaft eigentlich damit umgehen? Und darüber gibt es keinen Konsens und darüber gibt es auch meiner Meinung nach in Deutschland nicht genug informierte Debatten. Und das ist unser Beitrag dazu und das ist auch nur ein Anfang. Aber wie wollen wir die Reproduktion der Zukunft sozusagen gestalten? Das müssen wir aktiv tun als Gesellschaft und da können wir uns auch streiten. Ich glaube, das ist auch eigentlich die Einladung dieser Ausstellung.
Musik. couragiert unterwegs, heute rund um das Thema Eizellspende. Eine derzeitige Ausstellung zum Thema findet sich in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte in der Schumannstraße. Ich danke meinen Gästen, Laura Perler von der Universität Bern, Silvia Giese-Kreuzer, Vorsitzende des Vereins FE-Netz, das steht für Familien nach Eizellspende, und Ines-Sophie Pietschmann vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Unimedizin Göttingen. Die Redaktion für die Sendung hatte Michaela Gericke, für den guten Ton sorgte Barbara Hingst. Tschüss und ciao, ich bin Shelley Kupferberg und sage danke fürs Zuhören. Thank you.